Kurzer Hinweis für alle, die uns über den alten Resonator-Feed hören. Der Feed wird zurzeit hierhin umgeleitet, aber die Umleitung wird nicht dauerhaft sein. Darum abonniert sicherheitshalber bitte auch den neuen Feed von Erde und Umwelt. Willkommen bei Erde und Umwelt, dem Podcast der Helmholtz-Erdsystemforschung. Karlsruher Institut für Technologie forscht Richard Fuchs über Landbedeckung, Landnutzung und deren Veränderung. Allerdings sitzt er nicht in Karlsruhe, wie es sich gehört, sondern am Campus Alpin in Garmisch-Partenkirchen. Hallo Herr Fuchs.
Guten Tag.
Warum sitzen Sie in Garmisch-Partenkirchen?
Das ist eine gute Frage. Das könnte das KIT wahrscheinlich besser beantworten, aber es ist historisch bedingt. Wir haben früher zum Fraunhofer gehört, sind jetzt immer noch an die Helmholtz-Organisation angeschlossen und es war ursprünglich ein Klimainstitut, hat sich aber im Laufe der Zeit immer diverser gestaltet, weil viele Aspekte in Klimawandel nun hineinspielen, unter anderem auch die Landnutzung und die Ernährung, die Themen, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige und andere Kollegen natürlich auch.
Hilft es Ihrer Forschung, in Garmisch-Partenkirchen zu sitzen?
Ich denke schon. Das Institut ist zwar klein, aber sehr, sehr interdisziplinär aufgestellt. Und Forschung wird meiner Meinung nach immer interdisziplinärer. Und daher ist es ganz gut, viele Ansprechpartner zu haben, mit denen man sich austauschen kann. Und ich denke auch, dass der Campus Alpin insgesamt in Deutschland, aber auch überregional in anderen Ländern sehr gut vernetzt ist und bekannt ist.
Ich gebe zu, dass ich nicht wirklich weiß, wo ich anfangen soll, mit Ihnen über Ihre Forschung zu sprechen. Also gerade so Landnutzung, Ernährung, das kommt mir vor, ja, wie so ein Wollknäuel, irgendwie ohne Anfang, ohne Ende. Wenn Sie in der Kneipe gefragt werden, was machen Sie so? Was sagen Sie dann?
Also ich beschäftige mich hauptsächlich mit, wie Sie schon gesagt haben, Landnutzung und deren Veränderung. Also unter Landnutzung und Landbedeckung verstehen wir im Allgemeinen, wie die Erde bedeckt ist, ob da zum Beispiel ein Wald steht, ob da eine Stadt ist oder ob da Agrargebiete sind oder Wiesen oder Moore. Und was wir uns anschauen, ist, wie sich das im Laufe der Zeit verändert. Und ich denke, jeder hat irgendeinen Bezug dazu, wie das mit dem Klimawandel zusammenhängt. Wälder können Kohlenstoff aufnehmen, wenn wir sie entwalten, können sie aber auch viel abgeben. Wir Menschen haben einen großen Bedarf an Landfläche für unsere Ernährung und da kommt die Ernährung ins Spiel. Wir müssen häufig Wälder dafür roden und bauen dann Sachen an, die sehr hochintensiv angebaut werden, mit vielen Düngemitteln, mit vielen Kühen auf den Äckern. Und das hat dann natürlich alles Wechselwirkung mit dem Klima und das versuchen wir besser zu quantifizieren und herauszufinden. Und was vielen vielleicht nicht so bekannt ist, ist, dass die Landnutzung und deren Wechsel insgesamt der zweitgrößte Beitragsgarant für den Klimawandel ist nach den fossilen Brennstoffen. Also es hat einen sehr großen Einfluss, aber auch mitunter eine große Hebelwirkung, wie wir daran ansetzen können, um den Klimawandel zu verringern.
Wenn Sie Landbedeckung sagen, ist das eigentlich immer menschengemachte Landbedeckung, die Sie sich anschauen? Oder auch, was die Natur so dagelassen hat?
Es ist beides. Es ist im Wechselspiel. Also mal zur Einordnung. Landbedeckung ist heutzutage häufig menschengemacht. Also wir haben ungefähr 75% der gesamten Landfläche auf dem Globus ist in irgendeiner Art und Weise vom Menschen gemanagt. Das kann auch
Kulturlandschaft sozusagen.
Genau, das kann aber auch manchmal sein, dass der Mensch bewusst gesagt hat, hier haben wir Naturräume, die wir für die Natur als Rückzugsraum dalassen. Das ist auch manchmal eine Form von Management, ein klassisches Naturschutzgebiet. Aber im Großen und Ganzen sind es schon unterschiedliche Abstufungen von Intensivierung und der Großteil der Landfläche ist heutzutage vom Menschen beeinflusst.
Diese 75%, was passiert in welchem Umfang auf diesen 75%?
Ja, also wenn wir nochmal den Bezug zur Ernährung nehmen, rund 38% der globalen Landfläche ist für Landwirtschaft in Beschlag genommen. Also das heißt, es ist unmittelbar für die Welternährung wird das genutzt, aber häufig wird Landwirtschaft auch für mehrere Zwecke genutzt, nicht nur für die Ernährung des Menschen unmittelbar direkt, sondern auch zum Anbau von Futtermitteln oder für Biokraftstoffe. Und das heißt, dass da eigentlich auch sehr große wirtschaftliche Interessen mittlerweile hinten dran stehen. Und ich denke mal, ein ganz neues Phänomen sind auch Flächen für Energiegewinnung auf Agrargebieten, ja, also die Photovoltaikanlagen. Also das heißt, da ist ein großes Wechselspiel an unterschiedlichen Bedarfen vom Menschen auf die Landfläche und global gesehen ist das eine sehr, sehr große Fläche mittlerweile. Und die Landnutzung im Allgemeinen, das weiß man auch nicht so, macht immer noch ein gutes Drittel vom globalen Bruttosozialprodukt aus. Also es ist auch ein großer Wow. wirtschaftlicher Faktor.
Die Energiegewinnung ist mittlerweile eine relevante Größe. Steht doch kaum was rum, wenn ich so durch die Gegend fahre.
Naja, viele Nutzpflanzen, die wir heute auf den Flächen sehen, und ich glaube, Deutschland ist ein ganz gutes Beispiel dafür, sind nicht primär mehr für die Ernährung angebaut, sondern eher für Futtermittel und Biokraftstoffe. Also die klassischen Maisfelder, die Sie in Deutschland sehen, an denen Sie vorbeifahren, werden primär für Futtermittel und Biokraftstoffe genutzt. Das kommt drauf an, es gibt unterschiedliche Pflanzen für unterschiedliche Nutzung. Man kann zum Beispiel Ölsaaten nehmen. Das Öl kann man jetzt verkonsumieren als Mensch, als normales Olivenöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl. Man kann es aber auch als Biokraftstoff nutzen, als Biodiesel. Und man kann, wenn die Pflanze ausgepresst ist und das Öl entnommen wurde, bleibt sowas übrig. Das nennt man Kuchen, ein Sojakuchen oder Sonnenblumenkuchen. Und der wird häufig als Proteinnahrung in der Tiermast eingesetzt, sodass die Tiere schneller wachsen können. Das heißt, dass die Pflanzen häufig eine Mehrfachnutzung haben, ne, für unterschiedliche Zwecke.
Das ist gut, oder?
Effizient. Gut würde ich nicht sagen, aber effizient.
Okay. Was macht es dann schlecht, wenn Sie nicht gut sagen würden?
Ich denke, der Grad der Intensivierung spielt einen ganz großen Einfluss. Wir haben häufig, insbesondere wenn Futtermittel und Biokraftstoffe mit dem Zweck angebaut werden, stehen sie häufig in Konkurrenz zu normalen Nahrungsmitteln für Menschen. Und das sehen wir in vielen Ländern, dass häufig die Ertragsgewinne bzw. die Effizienzen bei Futtermittel und Biokraftstoffen höher sind. Das heißt, Bauern müssen sich oder Landwirte und Landwirtinnen müssen sich dann überlegen, ob sie häufig fürs Geld, also für sogenannte Cash Crops anbauen, um was zu erwirtschaften. Am Ende des Tages sind ja auch Landwirte, Landwirtinnen, Unternehmer, müssen also kostenkalkulatorisch aufgestellt sein. Oder ob sie primär für eine diverse, reichhaltige Ernährung anbauen. Und vor dem Dilemma stehen heutzutage viele Bauern und Bäuerinnen. Und das global. Das ist bei uns vielleicht noch optionsreicher, wie man sich aufstellen kann als Landwirt oder Landwirtin. Aber in vielen anderen Regionen ist es häufig der Druck sehr groß, dass viele Landwirte, Landwirtinnen da in eine bestimmte Nische auch reingedrängt werden, um einfach Geld zu verdienen.
Also Sprit ist lukrativer als Brot.
Das kommt ganz auf den Markt an. Das ist sehr unterschiedlich verteilt. Und ich glaube, wir auch wissen das alle, dass der Ölpreis auch sehr schwankend ist, der klassische Ölpreis. Und je nachdem, wie der Ölpreis schwankt auf dem Weltmarkt, werden auch Biokraftstoffe mal attraktiver und mal unattraktiver. Und so passt sich der Markt da immer wieder an.
Wenn ich Energiegewinnung auf der Ackerfläche denke, dann denke ich an ja irgendwelche Solarparks, die dahingestellt werden oder Windkraftanlagen, die dahingestellt werden. Haben die eine relevante Größe in Ihrer Arbeit? Also messen Sie die überhaupt?
Also Sie haben aktuell noch, schwer zu sagen, keine relevante Größe, würde ich mal sagen, aktuell. Aber wir sehen, dass das Wachstum sehr, sehr schnell vonstatten geht. Und ich denke, dass wir kommenden Jahrzehnt auf jeden Fall uns die Frage stellen müssen, welche Nutzung Vorrang hat. Wir haben ja auf der einen Seite eine gewisse Energiekrise, ja, dass wir den Übergang zu den Erneuerbaren schaffen wollen. Auch erneuerbare Energien brauchen Fläche. Und wir müssen auf der anderen Seite natürlich auch schauen, insbesondere in Europa, wie wir eine Nahrungsmittelsicherheit oder eine Ernährungssicherheit sicherstellen können. Und dann stehen diese Flächen Nutzungsaspekte wieder im Konflikt miteinander. Jetzt kann man natürlich schauen, wie die Sachen miteinander vereinbar sind. Es gibt unterschiedliche Konzepte, wo man auch schon experimentiert, Photovoltaikanlagen über Felder zu tun. um einen gewissen Schatteneffekt oder einen Verdunstungseffekt zu minimieren. Aber das sind alles noch Experimentalstudien. Aber wenn man jetzt mal in den mediterranen Raum geht in Europa, dann sind das schon ganz andere Zustände. Ja, die Sonneneinstrahlung ist hoch. Wir haben viel Verdunstung, wir haben viel Dürre, immer höhere Effekte des Klimawandels, den die Landwirte und Landwirtinnen da unten immer mehr zu spüren bekommen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wie man sich resilient aufstellt, sowohl ökonomisch als auch ökologisch.
Wie stellt man sich denn resilient auf? Einfach alle Ackerflächen mit Solarzellen überdachen? Was passiert dann?
Ja, ich glaube, das wäre nicht resilient, wenn es um das Thema Ernährung geht. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux an der Forschung, herauszufinden, wie wir möglichst die unterschiedlichen Bedürfnisse in der Zukunft bedienen können und das Maximum aus der Landfläche herausholen, wohlwissend, dass es dem ökologischen Schutz auch dienen muss. Und ich glaube, das ist so eine komplexe Frage, die so viele Wenn-Dann-Situationen hat, was es sehr aufregend und spannend macht, daran zu forschen, weil es wirklich ein sehr tagesaktuelles Thema ist. Ich glaube, wenn man den Leuten das ein bisschen näher bringt, kann jeder einen Bezug dazu haben. Und wir kennen die Zukunft noch nicht und das macht es so spannend, da rauszufinden, wo die Resilienz liegt, wo die Nachhaltigkeit liegt und wo vielleicht auch die Maximierung und Effizienz liegt.
Aber Sie kennen mit Sicherheit die eine oder andere Zukunft, also die Zukünfte. Wo sollten wir vielleicht idealerweise hin mit unserer Landnutzung? Also nicht 100% Solarflächen über die Äcker, sondern 30?
Na, das lässt sich.
Ich mach's mir einfach, ne?
Ja, ich glaube, das lässt sich nicht so pauschalisieren. Ich glaube, dass das, also ich bin gelernter Geograf, für mich hängen die Sachen alle immer miteinander zusammen und natürlich sind sie auch lokal spezifisch. Das heißt, jede Region hat schon mal gemäß ihrer Grundvoraussetzungen, was sie umweltmäßig mitbringt, ob es da sehr heiß ist, ob es da sehr kalt ist, ob da von Natur aus Wälder sind oder schon Ackerflächen bestehen, ob das Jahrtausende alte Kulturlandschaften sind. Das sind Sachen, die werden erstmal mit in diesen Topf reingebracht und damit muss man quasi erstmal arbeiten. Und es gibt keine eine Zukunft, es gibt verschiedene Zukünfte, die, denke ich mal, ein Teil aus deren Gegebenheiten abgeleitet ist, die die Landfläche mit sich bringt. Dann natürlich, was wir Menschen wollen und brauchen, wo wir hinwollen. Und dann natürlich die Faktoren, die wir in Zukunft noch zu erwarten haben, ja. Und das sind zum Beispiel Sachen, die versuchen wir auch abzuschätzen. Klimawandel, wie stark wirkt er sich aus? Klimaextreme, aber auch ökonomische Szenarien, ja. Wir leben auch heute in einer sehr geopolitischen Phase, die es immer wieder schwierig macht, ja, eine Zukunft herauszufiltern, die für alle in der Gesellschaft tragbar sind. Und was wir jetzt versuchen, ist mehr oder weniger herauszufinden, welche Optionen es gibt. Und da gibt es sicherlich unterschiedliche Herangehensweisen. Ich kann mal ein paar erläutern.
Ich wollte gerade fragen, welche Optionen gibt es denn?
Naja, ich denke, die große Frage ist ja, welche Sachen erstmal Vorrang haben, ja, oder welche uns wichtig sind. Ist es die Energiegewinnung? Ist es die Ernährung? Ist es der Kampf gegen den Klimawandel? Und leider ist es so, dass es nicht immer die Sachen gibt, die miteinander gut harmonisieren. Manchmal schließen sie sich auch gegenseitig aus. Und ich glaube, das ist eine große, nicht nur wissenschaftliche, sondern auch gesellschaftliche und politische Fragestellung, welche Sachen Vorrang haben. Und ich denke, aus meiner persönlichen Sicht, dass die Ernährung erstmal immer Vorrang haben sollte, ja, dass wir in großen Teilen der Welt eine Ernährungssicherheit sicherstellen. Das ist leider, muss man sagen, nach vielen, vielen Jahren Kampf gegen den globalen Hunger, wo wir gute Fortschritte gemacht haben und einen Großteil der Bevölkerung aus der Hungerspirale rausgeholt haben, leider wieder rückläufig. Der Hunger in der Welt wächst, häufig angetrieben durch Konflikte. Und ich denke, das wird eine große Herausforderung sein, die Leute richtig und sicher zu ernähren. Wir müssen sicherlich schauen, dass wir auch die Ernährung richtig gestalten. Wir haben in großen Teilen der Industriestaaten eine Falschernährung. Wir haben da wiederum eher mit Übergewicht zu kämpfen, zu hohen Fleischkonsum, zu hohen Kalorienkonsum, zu wenig frisches Obst und Gemüse. Das heißt, da muss man sicherlich auch gucken, wie man umstellt. Wir haben häufig sehr intensive Landnutzung auf Kosten der Natur. Wir müssen da in Zukunft schauen, wie wir weniger der klassischen, ja, Inputs benötigen, wie Pestizide, Maschinen, Düngemittel, um einfach die Natur ein bisschen zu entlasten. Wir liegen da aktuell eindeutig über der Kapazität der Erde, was sie in der Lage ist, auszuhalten. Biodiversitätsschwund. Und wir müssen natürlich schauen, dass das so ökologisch verträglich ist, dass wir vielleicht Land auch so nutzen können, dass es in Zukunft auch als, ja, im Kampf gegen den Klimawandel wieder als Senke fungieren kann. Das heißt, Kohlenstoff aufzunehmen. Das tun primär Wälder. Und die logische Konsequenz wäre davon, dass wir weniger Agrarfläche verbrauchen, als wir es heute tun. Und manchmal gibt es da bestimmte Win-Win-Situationen. Klassiker ist natürlich, viel Landfläche wird verbraucht auf für die Viehzucht, für Rinder. Wenn wir zum Beispiel unsere Ernährung umstellen würden auf weniger fleischlastig, bräuchten wir weniger Rinder, dann weniger Graslandschaften für die Viehzucht, weniger Futtermittel und könnten vielleicht so auch mehr Wälder, Flächen wieder anbauen, sodass wir da Aktivwälder als Kohlenstoffsenken nutzen könnten. Also das wäre so ein Szenario, wohin es gehen könnte.
Wenn ich das einem Schweinebauern oder Rinderzüchter oder so erzähle, dann sagt er mir, ja, dann gib mir mal genug Geld, dann mache ich das. Wo holen wir dieses Geld her?
Gute Frage. Und
Danke.
ich glaube, in Deutschland haben wir das mitbekommen, dass genau das der Knackpunkt ist. Wir haben ja
Da
vor
stehen die Trecker in
So
Berlin,
sieht's
ja.
aus. Wir haben ja vor 1 bis 2 Jahren die Bauernproteste gehabt und es ging genau um diesen Knackpunkt. Das hat sich an eigentlich einer recht banalen Sache entladen, wie dem Agrardiesel. Aber es hat eigentlich im Kern ging es den Bauern und Bäuerinnen ja um was anderes, nämlich wie viel Auflagen haben sie zu erfüllen. Und in Europa gibt es sehr viele in puncto Anbau für die Ernährung, aber auch in Einhalten von Umweltrichtlinien. Stichwort Green Deal. Und gleichzeitig, wie wir es ja am Anfang schon gesagt haben, müssen die Landwirte, Landwirtinnen ja auch ökonomisch kosteneffizient wirtschaften können. Und da beißt sich die Maus häufig ein bisschen selber in den Schwanz oder die Katze. Und da, glaube ich, haben wir die Balance noch nicht so ganz gefunden, weil viele Sachen, insbesondere die resiliente Landwirtschaft, die nachhaltige Landwirtschaft, die kostet erstmal Geld, die geht zu Kosten des Ertrags und viele Landwirte, Landwirtinnen stehen in Europa auch wirtschaftlich sehr schlecht da, überschuldet. Es geht auch darum, Langfristigkeit zu generieren, sodass die Landwirte, Landwirtinnen gut kalkulieren können in die Zukunft mit bestimmten Investitionen, ja, wenn sie sich eine neue Maschine anschaffen oder PV-Anlagen auf die Scheune obendrauf tun oder eine Biogasanlage hinstellen, dann sind das häufig Abschreibungen über 20, 30 Jahre und da muss einfach auch die Politik eine gewisse Sicherheit mitbringen, dass die Entscheidungen dann auch langfristig gut planbar sind.
Agrarprodukte sind ja ein Weltmarkt und letztendlich ist es der Weltmarkt, der die Landwirte in Europa so sehr unter Druck setzt. Wäre eine Lösung, sich vom Weltmarkt zu entkoppeln und zu sagen, wir produzieren jetzt nur für uns, Europa produziert für Europa?
Spannende Frage. Es ist so historisch bedingt, wir haben in Europa die allgemeine Agrarreform oder im Englischen Common Agriculture Policy, die eigentlich im Nachkriegseuropa geregelt hat, dass die Bauern in den ländlichen Räumen bleiben, primär, dass es zu keiner Stadt-Land-Flucht kommt und dass eine Ernährungssicherheit sichergestellt wird. Das hat sich jetzt im Laufe der Jahre und Jahrzehnte so entwickelt, dass wir einen europäischen Binnenmarkt haben, der zollfrei ist und Europa mehr oder weniger die strukturellen und geografischen Unterschiede untereinander ausgleicht. Das heißt, wir haben einen sehr starken Binnenmarkt und wir können, wenn wir heute in den Supermarkt gehen, ich denke, das kann auch jeder gut nachvollziehen, sehen wir das Gemüse häufig aus Spanien, Griechenland, Italien. Der Weizen wird hier angebaut und so tauscht Europa das untereinander ganz gut aus. Und in den Großteil der Agrarprodukte, die wir heute brauchen, ist Europa eigentlich schon mehr oder weniger autonom und relativ resilient. Aber das heißt nicht, dass das in Zukunft so bleibt. Insbesondere beim Obst und Gemüse haben wir immer mehr Probleme, was aus dem mediterranen Raum kommt, für Klimaextreme, Dürren, Wassermangel. Das heißt, wir müssen da schauen, wie wir uns gut aufstellen können in Zukunft und Ja, man kann natürlich dann probieren, diese Sachen auf dem Weltmarkt zu kompensieren. Ein großes Problem in der europäischen Handelsbilanz für Agrarprodukte sind Ölsaaten. Wir stellen nur gut rund die Hälfte der Ölsaaten selber her, die wir eigentlich bräuchten, und einen Großteil importieren wir. Also Ölsaaten sind Sonnenblumenöl,
Palmöl.
Palmöl, Soja, ganz genau. Und dies kommt häufig aus dem globalen Süden. Und aus Indonesien, Malaysia, Brasilien, Afrika, Westafrika. Und in diesen Regionen verursachen wir Europäer durch unseren Importen sehr hohen ökologischen Fußabdruck, weil dort häufig Regionen entwaldet werden. Das weiß die EU mittlerweile. Sie versucht, das zu verhindern und diesen Fußabdruck zu minimieren. Aber es ist extrem schwer. Und im aktuellen geopolitischen Umfeld auch mittlerweile ein sehr politisches Thema geworden.
Wären die Ölsaaten überhaupt, wie nennt man denn das, regionalisierbar? Könnten wir Europa überhaupt mit selbst angebauten Ölsaaten versorgen?
Aktuell nicht. Und es ist ein dringliches Anliegen der EU, dafür mehr Souveränität zu sorgen, also dass man sich einen höheren Selbstversorgungsgrad hat. Das liegt zum einen daran, dass ein Großteil der Ölsaaten Hocheffizienzsorten heute auf dem Weltmarkt sind, wie Soja oder Palmöl. Nun kann man eine Palmölpflanze hier in Europa nicht anpflanzen oder wenn, dann vielleicht nur in sehr geringen Flächen. Was wir machen könnten, ist, wir könnten Soja anpflanzen, und das haben wir auch mal gemacht. Allerdings haben Agrarkonzerne Ende der 80er Jahre angefangen, diese Pflanzen genetisch zu modifizieren. Sie haben sie gekreuzt mit einem Bakterium und haben es resilient gemacht gegen ein Unkrautbekämpfungsmittel, ne? Das klassische Roundup oder
Ah
Glyphosat.
ja,
Und dadurch hat sich dieses Produkt mehr oder weniger, die unkrautresiliente Sojapflanze auf dem Weltmarkt durchgesetzt. Und die EU hat dann im Laufe der 90er Jahre entschieden, dass sie GMO-Pflanzen in Europa verbieten möchte. Und das hat dazu geführt, dass wir unsere eigenen Ölsaaten weniger stark ausgebaut haben und heute diesen hohen Abhängigkeitsgrad von Ölsaaten aus dem Ausland haben. Das ist ein bisschen ambivalent, würde ich sagen, weil wir es in unseren Regionen verbieten, aber wenn es aus anderen Regionen importiert wird, dann für die EU in Ordnung ist. Aber ich habe das ja schon angesprochen, wenn das aus Regionen des globalen Südens kommt, wo häufig abgeholzt wird, ist der ökologische Fußabdruck um ein Vielfaches höher. Und man muss es leider so sagen, auch in den Schwellenländern oder Ländern des globalen Südens sind die Umweltauflagen auch häufig um einige wesentlich lockerer als bei uns. Und wenn man das Problem global sieht, muss man sich schon die Frage stellen, welcher Mehrwert da für den Planeten gegeben ist.
Was ich nicht ganz verstehe, wenn die EU doch weitgehend autark ist in ihrer Lebensmittelproduktion und Versorgung, warum stehen die Landwirte dann so sehr unter Druck?
Ich denke, das ist auch historisch bedingt. Im Nachkriegseuropa war ja immer noch ein Großteil der Bevölkerung im Agrarbereich tätig. Und es ist nun so ein bisschen, ja, auch ökonomische Logik, dass viele Gesellschaften, ja, Agrargesellschaften waren und sich dann in Industriestaaten und später Dienstleistungsgesellschaften weiterentwickelt haben. Ich denke, da kennen wir ja in Europa genug Beispiele, wo wir diesen Wechsel geschafft haben. Aber wir haben in Europa einen sehr, würde ich mal sagen, regulierten Markt in allen Bereichen. Aber wir haben verglichen zum Nachkriegseuropa immer noch sehr viele Landwirte und Landwirtinnen, und die EU versucht das langsam abzubauen. Also sie möchte erstmal einen Schock vermeiden, dass es zum großen Höfesterben kommt. Aber es wird langfristig so sein, dass wir da eine Konsolidierung sehen werden oder auch schon seit Jahrzehnten sehen. Die Höfe werden weniger. Die kleinen Höfe leider sterben immer mehr aus, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich Sinn macht, in vielen Punkten diese Höfe zu halten. Ich denke, das ist schon ein bewusster Prozess der EU und vielleicht nicht offen ausgesprochen. Und ich denke, das ist das, was die Landwirte und Landwirtinnen jeden Tag zu spüren bekommen, dass es immer schwieriger wird, in diesem Kreis zu überleben und in der Konsolidierung immer mehr größere Player übrig bleiben.
Das heißt, irgendwann haben wir europaweit nur noch ja so LPG-artige, riesige Betriebe mit riesigen Feldern, wie wir es beispielsweise in Brandenburg sehen. Und dann haben wir wieder mehr Artensterben. Das kann doch. Wie löst man denn diesen Zielkonflikt auf?
Ich denke, dass es regional wieder sehr spezifisch ist. Also wir haben ja vorhin gesagt, ich komme aus dem Alpenvorland. Ja, hier gibt es natürlich einen großen Teil an Kulturlandschaften und diese Höfe oder landwirtschaftlichen Betriebe, die es hier gibt, die sind ja weniger aus Wirtschaftlichkeit hier, sondern aus Management der Kulturlandschaft. Ja, und die EU und auch in ihrer Agrarpolitik gibt sehr viel Subventionen auch für den Erhalt von Kulturlandschaften aus. Und insofern versucht sie da auch gerade da, wo es ökologisch Sinn macht, diesen Trend ein bisschen abzuschwächen. Auf der anderen Seite, wie Sie schon sagen, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, auch gerade im ehemaligen Osten, wo es diese Strukturen der alten LPGs noch gibt, da wird natürlich auch Hocheffizienz gesetzt. Ne? Das heißt, Felder werden konsolidiert, Höfe zusammengelegt, ja, es werden größere Maschinen angeschafft, um dann das Land dort zu bewirtschaften. Und ja, ich denke, im Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, das kann man schon auch ein bisschen als den Brotkorb von Deutschland bezeichnen. Da werden die Sachen produziert, die wir dann häufig in Europa, aber auch in Deutschland dann wirklich zur Ernährung brauchen.
Aber was ist mit der Artenvielfalt gerade in diesen Regionen? Oder sage ich dann einfach, okay, wir haben keine Artenvielfalt mehr in MacPom, dafür haben wir aber ganz viele blühende Wiesen in den Alpen. Das kann es ja auch nicht sein, dass wir so Ausgleichsflächen über die gesamte EU spannen.
Das ist eine riesengroße Debatte aktuell in der EU, aber ich glaube auch in der Fachgemeinschaft, wie wir das Land nutzen. Es gibt die eine Gruppe, die sagt, wir sollten vielleicht versuchen, Landnutzung multifunktional zu machen. Das heißt, wir konzentrieren uns nicht nur auf Ernährung, sondern auch auf Artenschutz, ökologische Verträglichkeit und ja, den Kampf gegen den Klimawandel. Häufig sieht das so aus, dass Land dann kleiner parzelliert ist, die Feldgrößen kleiner sind, vielleicht ein Wald daneben steht oder auch mal ein Teich oder eine Hecke, um Bodenerosion zu vermeiden. Und natürlich auch geguckt wird, dass weniger Düngemittel und Pestizid eingesetzt werden. So, das ist jetzt, würde ich sagen, das Primärziel der EU, was sie da versucht zu machen, um eine möglichst große Win-Win-Win-Situation zu erreichen. Aber es stellt sich auch heraus, dass das insgesamt mehr Fläche braucht. Und das ist Fläche, die wir häufig in Europa nicht mehr zur Verfügung haben, um uns ja ernährungstechnisch sicher aufzustellen. Deswegen haben wir auch so einen großen Importbedarf. Also Europa ist der zweitgrößte Agrarimporteur nach China.
Moment, das widerspricht aber doch jetzt der Idee, dass wir uns selbst versorgen
ganz
können
genau.
In der EU. Aber warum importieren wir so viel?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist einfach so, wenn wir, aus meiner Sicht ist es so, wir denken, glaube ich, Politik und vielleicht auch den Kampf gegen den Klimawandel, ja, wenn wir jetzt mal an die nationalen Ziele denken, häufig national. Ja, das heißt, wir versuchen erstmal möglichst unseren CO2-Ausstoß zu senken, weil der natürlich national bewertet wird. Wenn wir uns jetzt die Ernährung anschauen, natürlich hat ein Land erstmal einen gewissen Anspruch auf eine Souveränität für die Ernährung und eine Ernährungssicherheit, aber man hat da quasi so einen Exit und könnte sagen, was ich nicht selber schaffe, das kann ich mir ja von woanders her besorgen. Und ich glaube, das ist die große Krux, dass wir da einfach zu global denken, währenddessen wir bei Klimawandel und multifunktionaler Landnutzung und so weiter einfach häufig zu national denken. Das heißt, eigentlich müsste es ein bisschen umgekehrt sein. Wir müssten den Klimawandel, die Ziele mehr global betrachten, über Europa hinausgehend. Ja, ich habe ja vorhin den ökologischen und Klimafußabdruck im globalen Süden von Europa genannt. Und wir müssten vielleicht dann im Umkehrschluss auch die Ernährungssicherheit wieder mehr auf die nationale Agenda setzen. Und das passiert auch aktuell in Deutschland, dass diese Themen wieder mehr in den Mittelpunkt rücken.
Aber was importieren wir denn da? Also wir haben genug von allem, außer Ölsaaten, und importieren trotzdem was. Das heißt, wir haben ja mehr als genug. Was passiert mit dem Überschuss?
Also wir haben natürlich immer noch Importe von Produkten, die wir hier schlichtweg nicht anbauen können, ne? Palmöl, Kaffee, Tee, Südfrüchte, ganz klassisch. Aber es ist natürlich auch so, wir haben auf dem Transportweg, nicht nur in Europa oder global mit dem Containerschiff, auch Verluste, ja. Also wir haben viel Lebensmittel, die auf dem Weg zum Konsumenten einfach verderben und weggeschmissen werden müssen. Und ich denke, da ist auch ein Hebel, wo man ansetzen kann, dass man diese, ja, auf dem Transport
Lebensmittelverschwendung eigentlich, ne?
Verschwendung, genau. Und jetzt muss man leider auch wieder dazu sagen, dem einen oder anderen mag es nicht so gefallen. Ich habe ja vorhin auch gesagt, Übergewicht ist ein gesellschaftliches Problem in Industriestaaten. Auch das ist eine Art und Weise der Verschwendung in gewisser Weise, wenn es an anderen Punkten der Erde zu Hunger kommt. Das heißt, wir haben hier wirklich auch große Herausforderungen in der Verteilung der Lebensmittel.
Aber wie könnte man dem beikommen? Also die einzige Möglichkeit, die wir ja hätten, wäre ja Ordnungsrecht. Also es will Leuten verbieten, mehr als x Kalorien zu sich zu nehmen. Das ist ja völlig, völlig illusorisch.
Naja, wir hatten ja mal in den auch 90er Jahren, ja, oder schon vorher die vielen UN-Abteilungen, die sich um diese, ja, Verteilung und auch Gleichberechtigung untereinander der Staaten gekümmert hat, ja, die World Trade Organization mit Freihandel und Abbau von Zöllen und den ganzen Sachen mit. Der Grundgedanke war ja auch, dass man durch Handel auch viele, viele lokalen Nachteile ausgleichen kann. Aber die Welt hat sich auch deutlich gewandelt in den letzten Jahren. Wir haben Krieg in Europa, insbesondere in einem der Länder in der Ukraine, wo sehr viel Weizen für die globale Ernährung angebaut wird. Wir haben es mit einem Zollkrieg zu tun, nicht nur Europa gegen die USA, sondern auch USA mit China. Und das hat unmittelbare Auswirkungen auch auf die Agrarproduktion im globalen Süden. Und ja, wir haben den Einfluss des Klimawandels, der auch noch mit reinspielt. Und so ist das eigentlich im konstanten Fluss und sehr schwer, sich darauf einzustellen. Ich denke, was man jetzt aktuell sieht, ist, dass viele Länder umdenken. Nicht nur gesamtwirtschaftlich, insbesondere im Agrarbereich, wird, glaube ich, schon geschaut, dass man mehr Souveränität in die Ernährungssicherheit reinbringt oder zumindest in den nächsten Jahrzehnten sich darauf hinarbeiten möchte. Das heißt, man kann oder muss vielleicht davon auch ausgehen, dass der Agrarhandel global sich abschwächt oder der Handel insgesamt, die Globalisierung sich ein bisschen abschwächt und Länder zunehmend oder Regionen zunehmend versuchen, sich resilienter gegen solche externen Schocks aufzustellen. Und das hat natürlich dann wieder Einfluss auf die Landnutzung lokal.
Wenn wir Ernährungssicherheit sagen, was meinen wir damit eigentlich genau? 2.500 Kalorien pro Person oder wie gibt es da eine einheitliche Definition?
Ja, die gibt es. Die ist auch von den Vereinten Nationen mehr oder weniger aufgestellt. Das ist, unter Ernährungssicherheit versteht man mehrere Aspekte. Das ist zum einen die ausreichende Ernährung in Form von, also im Englischen Nutrition, ja, also dass man nicht nur, das sind nicht nur Kalorien, das sind alle Bedarfe, die der Körper halt braucht. Es ist aber auch die Sovereignty, also die Hoheit darüber entscheiden zu können. Ja, wenn ich komplett abhängig bin von einem externen Partner, habe ich die Hoheit nicht mehr darauf zuzugreifen. Es ist aber auch nicht nur die Hoheit darauf zuzugreifen, sondern auch der Zugang zu Märkten. Ja, das kann manchmal sein, dass es ein Binnenland gibt wie Kasachstan, was keinen Zugang zum Meer hat und sich vielleicht einfach dadurch im Nachteil ist, dass es keinen Zugang zu diversen Märkten hat. Es kann aber auch sein in Ländern, dass wir eine überwiegende Landbevölkerung haben, die bestimmten Zugang zu bestimmten Produkten einfach nicht hat, weil es vielleicht an kein, durch die Infrastruktur an keine Märkte angeschlossen ist, um vielleicht frisches Obst zu kaufen oder Fisch oder ähnliches, ja. Und insofern ist Ernährungssicherheit schon ein sehr vielschichtiger Begriff. Natürlich auch die Erschwinglichkeit, ne? Also die Affordability. Also das heißt, dass jeder nicht nur den Zugang genießt oder die Hoheit, sondern auch die Erschwinglichkeit, sich diese Produkte leisten zu können. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, weil in vielen Schwellenländern ist es in den letzten Jahren auch zu enormen Preisschwankungen durch den Weltmarkt gekommen. Und in den, In Ägypten zum Beispiel hat sich auch mal ein Laib Brot im Preis vervierfacht oder verfünffacht. Und dann hat das natürlich unmittelbare Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit.
Das Problem scheint mir ja ein globales zu sein. Ließe sich das überhaupt lösen?
Sehr schwer. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich auch nach dem Klimawandel eines der großen Probleme, die wir jetzt in Zukunft noch zu bewältigen haben. Die Ernährungssicherheit, die faire Verteilung, den fairen Handel, aber eben halt auch die Souveränität und Resilienz, dass wir uns da in Zukunft gut aufstellen können. Und ich denke, das wird die nächsten Jahre auf jeden Fall der Schwerpunkt der Forschung sein. Und das macht es vielleicht auch so spannend, weil die Lösung haben wir noch nicht gefunden.
Haben Sie denn wenigstens ein Sträußchen an Teillösungen, die Sie schon mal präsentieren könnten? Oder tappen Sie tatsächlich noch völlig im Dunkeln?
Nein, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Das ist immer so, in der Forschung gibt es, denke ich, viele Lösungsansätze. Ich kann gleich noch auf ein paar eingehen. Aber das ist ja nicht nur, dass wir in der Forschung sagen, oh, so muss es gemacht werden oder aus dieser Lösung suchen wir uns was aus. Es ist am Ende die Politik, die entscheidet, die als Interessensvertreter für unterschiedliche Gruppen ins Rennen geschickt werden und dann das auch gesellschaftlich lösen und vielleicht auch manchmal verkaufen müssen, weil nicht jede Lösung immer eine Win-Win-Win-Situation ist.
Gebäudeenergiegesetz.
Zum Beispiel, genau. Aber jetzt fangen wir mal an mit den Erneuerbaren. Ja, das möchte niemand in seinem Hinterhof, not in my backyard haben. Ja, wir möchten aber vielleicht auch, wenn es um Kraftstoffe geht, die häufig, die wir ja nicht sehen, ja, oder um Energieprodukte geht, die möchten wir nicht sehen. Ja, Kohleabbau war früher unter Tage, das Ölabbau, den sehen wir auch nicht. Auf einmal sehen wir die Photovoltaikanlage im Hintergrund. Ich denke, wir müssen in den nächsten Jahren die Menschen ein bisschen mitnehmen. Ich denke, die Landnutzung für Energie, für Forst, für die Ernährung, die wird näher an die Leute wieder ranrücken müssen. Ja, also das heißt, wir werden das in unserer Umgebung sehen. Die Landschaft wird sich verändern müssen. Und ich denke, wir müssen hin zu einer schon multifunktionalen Landnutzung, ökologisch verträglich, so dass wir alle mitnehmen. Aber wir müssen wahrscheinlich auch die Leute darauf einstellen, dass es Veränderungen geben wird. Und das wird häufig, wenn wir für die Ernährung wiedersehen, jetzt uns resilienter aufstellen werden, bedeuten, dass wir viele Flächen wieder intensiver nutzen werden müssen.
Intensiver.
Intensiver, ja, um den Ertrag zu steigern, aber nicht mehr Fläche zu verbrauchen.
Ah, okay.
Und das heißt, dass sich bestimmte Kulturlandschaften vielleicht auch verändern müssen. Und ich glaube aber, weil ich schon an Ihnen jetzt auch merke, dass Sie auf das Wort Intensivierung anspringen.
Ja, ich habe immer sofort das LPG-Bild vor mir, also diese riesigen Agrarflächen, auf denen im Grunde alles tot ist, außer das Kraut, das da noch wächst und geerntet
Ja,
wird.
also wir, vielleicht mal ein kleiner Exkurs. Wir haben ja unterschiedliche Agrarrevolutionen gehabt. Wir haben in den, ja, mit Beginn des 20. Jahrhunderts, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, die dritte Agrarrevolution gehabt. Und die bestand im Wesentlichen darin, landwirtschaftliche Maschinen zu nutzen, Düngemittel einzusetzen und Pestizide zu nutzen und Bewässerungsmaßnahmen durchzuführen. Und das ist so dieser Oberbegriff, was wir heute im Kollektiv so ein bisschen als Intensivierung wahrnehmen. Das heißt, wenn wir heute über Intensivierung reden, dann haben viele Leute dieses Bild im Kopf, oh, mehr Dünger, mehr Pestizide, mehr GMO, mehr Bewässerung, mehr Maschinen. Und das ist natürlich völlig verständlich, dass die Leute da eine Abneigung dagegen haben. Aber ich denke, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo viele neue Technologien mittlerweile da sind, die vielleicht auch das Potenzial haben, einen Paradigmenwechsel einzuführen. Das heißt, Technologien wie zum Beispiel Präzisionsfarming, also Precision Farming. Das heißt, wir versuchen, bestimmte Sachen effizienter einzusetzen. Das heißt, da, wo sie wirklich gebraucht werden, so dass sie weniger in die Natur getragen werden, um dort Schaden anzurichten. Das wird häufig unterstützt durch Satellitentechnik, durch Erdbeobachtung im Allgemeinen. Das heißt, der Zustand der Pflanze wird viel mehr beobachtet. Es wird geschaut, welche Pflanze braucht denn aktuell mehr Wasser oder mehr Dünger, um zu wachsen. Und das ist nicht notwendigerweise schlecht, weil wir dann schon intensiv intensiver nachforschen, was der Bedarf der Pflanzen ist, um den Ertrag zu steigern, aber insgesamt natürlich netto weniger verbrauchen. Es kann aber auch sein, Robotik, Sensorik. Es kann sein, dass wir in Verteilung der Agrargüter vielmehr die Logistik stärken müssen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir nachhaltige Lieferketten über Blockchain-Technologie vielleicht nachverfolgen können, dass wir aber auch durch die unterschiedlichen Daten, die wir in Zukunft erheben, durch Erdbeobachtung, durch die Maschinen auf dem Feld, durch verschiedene Marktumfelder auch künstliche Intelligenz einsetzen, die uns bei der Entscheidungsfindung hilft. Das kann aber auch sein, dass wir Energie auf den Agrargebieten generieren durch Photovoltaik und vielleicht trotzdem eine gemischte Nutzung haben, wo wir noch eine gewisse Viehzucht oder andere Sorten drunter anbauen können. Das heißt, es wird alles diverser. Es kommen neue Intensivierungsmethoden hinzu, die nicht notwendigerweise schädlich sein müssen für die Umwelt. Und ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren noch sehr viel tun. Was für mich so ein bisschen der Überbegriff ist, ich glaube, wir werden ein Stück weit eine Elektrifizierung der Agrargesellschaft sehen. Das heißt, wir werden viel mehr Technik auf die Felder bringen, näher hin mehr beobachten. Und ich denke, das wird so der nächste große Schritt im Agrarbereich sein, der jetzt vor uns steht, ähnlich wie das die Industrie vor einigen Jahren auch durchgemacht hat. Die klassische Industrie 4.0, die Sensorik, die Vernetzung der Geräte, die untereinander kommunizieren. Ich denke, das wird uns im Agrarbereich auch bevorstehen.
Werden wir das dann irgendwann die vierte Agrarrevolution nennen?
Sicherlich. Wahrscheinlich in der Rückschau. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, viele dieser Subtechnologien, ja, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, die Photovoltaik, die Elektrifizierung der Batteriespeicher, die Erdbeobachtung, das sind alles Subtechnologien, die irgendwann nicht nur Marktreife haben, sondern auch so kosteneffizient sind, dass sie ineinander greifen. Und für die Agrarproduktion irgendwann massentauglich werden. Das ist so ein Sweet Spot, nennt man das. Irgendwann wird sich das sicherlich kosteneffizient lohnen. Das wird so operationell laufen, dass es vielleicht auch die Umstellung einfach auch sich selbst bedingt. Und ich denke, das wird in Zukunft schon auf uns irgendwann warten. Die Frage ist, wann und wo. Das ist wieder groß von den...
Wenn wir das wüssten, dann würden wir mit Aktien reich werden.
Ja, ja. Aber ich denke so, das wird so die Zukunft sicherlich mitgestalten. Ja.
Der Exkurs ist noch nicht vorbei. Wir haben jetzt gerade über die dritte Agrarrevolution gesprochen. Was war die zweite und was war die erste?
Ja, die erste ist generell die Sesshaftwerdung des Menschen.
Achso, neolithische Revolution.
Ganz genau. Und die zweite Agrarrevolution, es gibt eigentlich noch mehrere. Es gibt noch die arabische Agrarrevolution. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass über die Handelsrouten, über den Orient früher viele neue Sorten, insbesondere Obst und Gemüse aus Indien, nach Europa gebracht wurden. Aber die zweite ist eigentlich so die britische Agrarrevolution. Das ist so ein bisschen das Abstoßen des Feudalsystems, dass Bauern sich quasi selbstständig gemacht haben, Landflächen, Land konsolidiert haben und dann auch nicht mehr primär für eine Obrigkeit produziert haben, sondern das eben halt in freien Märkten auch untereinander ausgetauscht haben, neue Maschinen auch genutzt haben, neue Pflüge, neue Sorten und dass das insgesamt auch mehr bewässert wurde. Das sind schon die Anfänge in vielen Punkten, wo mehr mechanisiert wird.
Diese Idee, die mehr oder weniger einzelne Pflanze nach ihrem aktuellen Bedarf zu bewässern, zu düngen, mit Nährstoffen zu versorgen, ich kann mir das sehr gut vorstellen in irgendwie so, weiß ich nicht, so modernen Vertical Farming oder sonst wie Betrieben. Aber skaliert das auch auf 100 Hektar Weizen?
Das ist die große Frage und ehrlich gesagt auch eins ein bisschen meiner Steckenpferde aktuell. Es ist so, wir müssen uns ja die Frage stellen, wenn wir ein freies Feld haben, dann haben wir dort bestimmte Voraussetzungen aus Wasser und jetzt können wir dem natürlich Düngemittel zufügen, aber natürlich auch von Temperatur und Sonneneinstrahlung. So, das sind die natürlichen Gegebenheiten auf dem Feld. Jetzt kann man versuchen, das mit Maschinen und Sensorik ein bisschen zu optimieren, aber es gibt natürlich das Extrembeispiel des Indoor-Farmings und dazu zählt auch das Vertical Farming, also das Übereinander Stapeln von Flächen, aber auch das klassische Treibhaus, ja, wie wir es vielleicht aus den Niederlanden kennen, zählt auch zum Indoor-Farming. Und in solchen Bereichen hat man mehr Kontrollmöglichkeiten, also man entkoppelt quasi das Feld von der Land- oder die Produktion von der Landnutzung, also von der Landfläche. Und dann versucht man natürlich ein bisschen die Verdunstung zu regulieren, die Temperatur zu regulieren und wenn man natürlich zusätzliche Beleuchtungsmöglichkeiten hinzunimmt, auch die Beleuchtung zu regulieren. Und die Pflanze, je nach Sorte, hat verschiedene Bedarfe und das kann man optimieren. Man kann Pflanzen zum Wachstum anregen, man kann sie aber auch zur Fruchtbarkeit anregen und man kann im Prinzip alles an dieser Pflanze indoor steuern. Der Knackpunkt an dieser Sache ist, das verbraucht viel Energie. Und auch diese Energie muss irgendwo bereitgestellt werden und muss auch nachhaltig sein. Ich denke, an diesem Knackpunkt ist die Industrie aktuell. Ein Doktorand von mir aktuell hat eine wunderbare Studie gerade verfasst, wo wir uns angeschaut haben, was würde denn passieren, wenn wir uns die aktuelle Technologie, die wir zur Verfügung haben, also Photovoltaik-Technologie, deren Effizienzen und Flächenverbrauch nehmen, wenn wir uns die LED-Effizienzen angucken für künstliche Beleuchtung, aber auch für Wärmepumpen, wenn wir die für Indoor-Möglichkeiten nehmen und uns quasi mal anschauen, was würde passieren, wenn wir aus der Horticulture, also aus der Pflanzenzucht, bestimmte Experimente nehmen, die Indoor bestimmten Energiebedarf haben oder Beleuchtungsbedarf oder Temperaturbedarf, was würde das an Fläche mit sich bringen, wenn wir da komplett indoor gehen könnten? Und das ist so, die Fragestellung war eigentlich nach der technischen Machbarkeit, nach heutigen Stand. Und das haben wir uns angeschaut und interessanterweise haben wir ein Drittel der Agrarflächen gefunden, die heute aus technischer Machbarkeit indoor mehr Sinn machen würden als outdoor. Wow. Und das ist extrem. Das hat uns total überrascht. Allerdings ist es nicht so, dass die Effizienzen da explodiert sind. Es war nämlich so, dass häufig die klassischen Treibhäuser effizienter waren als die Vertical Farms, weil sie weniger Energie verbraucht haben. Und wir haben gleichzeitig Gebiete gefunden, wo diese Indoor-Produktion besser war, in den Gebieten, wo wir häufig angespannte konventionelle Situationen hatten, also im klassischen ariden Gebieten, wo Wassermangel herrscht, wo Nährstoffmangel herrscht, wo es zu heiß ist für die klassischen Pflanzen und natürlich ist ja genau das, wo wir auch sagen, dass diese Technologie vielleicht einspringen kann, weil wir die Verdunstung vielleicht in einem klassischen Treibhaus minimieren können, weil wir vielleicht Nährstoffe recyceln können, die wir den Pflanzen zuführen und nicht alles in die Umwelt gelangt, weil wir vielleicht keine Pestizide mehr brauchen, weil wir vielleicht die Sachen indoor autark von Schädlingen vielleicht anbauen können. Aber das führt natürlich zu wieder einem Zielkonflikt. Ja? Ist die Gesellschaft bereit, sowas zu akzeptieren? Welcher Willen hat die Politik, um das umzusetzen? Und aktuell muss man sagen, sind diese Sachen sehr teuer, also sie rechnen sich wirtschaftlich nicht. Sie würden sich aber unter Umständen rechnen, wenn sie hinreichend skaliert werden und dass es da zu einer Kostensenkung kommt, die irgendwann Sinn macht. Und da ist die große Frage, wann das soweit wäre und ob es jemals soweit wäre. Und ich denke, am Ende des Tages ist das ein sehr hochpolitischer Prozess, der viel
Gewächshaus Tomaten aus Holland.
Ja, nicht nur das. Wir müssen uns wahrscheinlich auch die Frage stellen, ob wir so, wie wir seit Jahrtausenden die Landfläche bewirtschaftet haben, nämlich auf dem klassischen Feld, jetzt bereit sind, für Photovoltaikflächen und für Treibhäuser aufzugeben. Und das wird sehr spannend sein. Für mich sieht es so aus, dass die Technologieplattform, wenn man es mal so nennen will, weil sie ja viele Subtechnologien vereint, eher für bestimmte Bereiche in Zukunft sinnvoll sein wird, zum Beispiel in den ariden Gebieten, wo viel Obst und Gemüse angebaut wird. Ich kann mir gut vorstellen, in Spanien, in Italien, in Griechenland, dass es dort Flächen geben wird, die man einfach mehr nutzen kann in diesem Bereich. Das wird kein flächendeckender Wandel sein und auch da müssen wir wirklich gucken, dass in Zukunft das Ganze natürlich kosteneffizient und preiseffizient ist, ne?
Ist das das, was Sie damit vorhin meinten? Sie sagten, die Landschaft wird sich verändern müssen? Also bestimmte Kulturlandschaften werden sich verändern?
Ich denke durchaus, zumindest würde ich sagen, es ist das Naheliegendste. Wenn wir Resilienz und Ernährungssicherheit herstellen, um das auch wieder mehr an Europa die Produktion heranführen wollen. Und wir wissen aber, dass bestimmte Regionen in Südeuropa unter Klimawandel Einfluss, Dürren und Wetterextremen leiden. Ich glaube, wir kommen gar nicht umhin, auf lange Sicht die Produktion nach drin zu verlegen. Da gibt's aber viele Abschwächungen. Also man kann natürlich jetzt sagen, okay, der erste Klassiker wäre einfach Photovoltaik auf dem Feld zu installieren und drunter anzubauen, sogenannte Agrivoltaik.
Geht das so einfach? Da kommt da keine Sonne mehr ran.
Das ist jetzt, denke ich mal, in Gebieten eher sinnvoll wieder, wo man eher Schatten braucht, weil es sonst zu heiß wird. Oder auch um die Verdunstung zu minimieren, da kann das durchaus Sinn machen, da haben viele Studien eigentlich auch schon gezeigt, dass das durchaus Win-Win-Situation sein kann. Wenn man jetzt heute mal schaut, wo unser Obst-Gemüse herkommt, kommt häufig aus Spanien, nicht zuletzt aus einer Region, Almería, die auch bekannt ist als Plastikwüste, das sind alles Polytunnel, ja, wo einfach nur eine Plastikplane über ein bestimmtes Gebiet getan wird, einfach um die Sonneneinstrahlung maximal auszunutzen, aber die Verdunstung zu minimieren. Häufig wird Grundwasser dort mehr verbraucht, als vorhanden ist. Das ist auch eine Form des Indoor, aber eine sehr rudimentäre. Ja, und ich denke, dass wir in den nächsten Jahren durchaus mehr sehen könnten zu einer Elektrifizierung, mehr in Richtung Glashaus, so wie wir es vielleicht auch aus den Niederlanden kennen, dass sich einige Regionen durchaus dafür qualifizieren könnten. Und wir sehen das ehrlich gesagt auch mittlerweile, dass in Europa diese Flächen ausgebaut werden. In der Türkei werden sie ausgebaut, in Mexiko werden sie ausgebaut, in China insbesondere werden sie ausgebaut. Und wenn man sich Regionen anschaut, warum China das ausbaut, natürlich ist dort die Landnutzung auch extrem limitiert, weil 2/3 eigentlich Hochgebirge und Wüste sind und die Leute enorm viel dort sind und hohe Bedarfe haben. Und das ist einfach eine Reaktion auf den Flächenmangel und den Verstand, dass man dann einfach mehr Ertrag pro Fläche generieren muss. Und ich denke, das sind so Trends, die langsam beginnen zu starten, ja.
Und vorhin hatten Sie gesagt, der größte Treiber von Ernährungsunsicherheit seien Konflikte global. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, als würden die Konflikte jemals enden. Heißt das, dass die Ernährungssicherheit niemals herzustellen ist?
Puh. Große Frage.
Ich bemühe mich.
Ich denke auf absehbare Zeit nicht. Ich denke, das muss man leider so sagen, wir sind, insbesondere die 20er Jahre sind ja nun ein Jahrzehnt geprägt von geopolitischer Unsicherheit. Aktuell wären globale politische Normen, die wir eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg genießen, in Frage gestellt. Ja, Stichwort UN. Und Institutionen, das heißt, es wird häufig nationaler agiert und ich sehe da schon enormes Konfliktpotenzial auch in Zukunft. Teil meiner Forschung hat sich zum Beispiel auch damit beschäftigt, wie sich Zölle auf Agrarmuster auswirken. Der Klassiker war in Donald Trumps erster Amtsperiode. 2019 hat er Zölle auf China erhoben, um das Handelsbilanzdefizit auszugleichen. Und China hat genau gewusst, wie sie dagegen antreten. Sie haben nämlich einen Großteil der Produkte, die sie aus den USA importiert haben, waren Sojabohnen. Und die Chinesen haben Zölle auf Sojabohnen aus den USA gelegt. Nun, wenn man sich mit der Materie ein bisschen beschäftigt, wurde schnell klar, der Sojabohnenmarkt ist getrieben von Großproduzenten oder wenigen Nationen. Und uns ist schnell klar geworden, wenn China nicht mehr aus den USA die Sojabohnen bezieht, weil sie dort einfach zu teuer sind durch die Zölle, werden sie sich andere Handelspartner suchen. Und das Naheliegendste war, dass sie nach Brasilien schauen. Und genau das haben die Chinesen gemacht. Wir haben damals ein Paper in Nature veröffentlicht, wo wir vor den Gefahren hingewiesen haben. Das war mitten in diesen Handelszwist, als da noch nichts entschieden wurde. Und wir haben gesagt, sollte das so kommen, dass China sich Brasilien zuwendet, weil die Gespräche nicht zum Ziel führen, dann können wir es hier mit einer ökologischen Katastrophe zu tun haben, weil sich massive Flächen an diesem Bedarf nach Sojabohnen, den China selber nicht stemmen kann, einfach nach Brasilien verlegen wird. Und wir haben damals in zwei unterschiedlichen Szenarien ausgerechnet, wie hoch der Flächenbedarf denn wäre. Der eine war einmal, okay, Brasilien würde das komplett alleine abfangen oder alle Nationen, die Sojabohnen herstellen, würden das gemeinsam abfangen. Und wir sind damals zwischen diesen zwei Szenarien, zwischen 6 Millionen Hektar und 13 Millionen Hektar rausgekommen. 13 Millionen Hektar sind in etwa die Fläche Griechenlands, die sich da verlagert hätten.
Wow.
Und wir haben davor gewarnt und wir haben teilweise sehr starke Gegenreaktionen aus den unterschiedlichen Regionen erhalten, aus Brasilien, auch aus den USA, sind Gegenreports gekommen, wo man das versucht hat runterzuspielen. Das war damals im Mai, glaube ich, 2019. Und man hat versucht, uns da so ein bisschen als alarmistisch abzutun. Aber am Ende war es so, falls Sie sich noch erinnern können, haben im Juni und Juli in Brasilien unter Bolsonaro auf einmal angefangen, der Amazonas-Regenwald zu brennen. Und man hat dann argumentiert, ja, das ist eine besonders trockene Periode und das ist völlig normal und saisonal. Das hat überhaupt nichts mit dem Menschen zu tun. Aber es hat sich herausgestellt, dass die Farmer, die Agrarlobby in Brasilien und sich animiert gefühlt hat, unter Bolsonaro Land zu roden, um genau diesem Bedarf nachzugehen. Und wir müssen feststellen, dass die Fläche, die wir in unserem Szenario, wo die Weltgemeinschaft quasi sich diesen Bedarf abfängt, gemeinsam abfängt, mittlerweile überschritten ist und wir uns dem Szenario 1 zuwenden. Also ich glaube mittlerweile, wenn ich richtig informiert bin, sollten wir deutlich über 7 Millionen Hektar haben, die mittlerweile mehr abgeholzt wurden in Brasilien, um genau jenen Bedarf aus China zu decken. Wir sind mittlerweile in der zweiten Amtsperiode von Donald Trump, der die Zölle wieder auf seine Agenda gehoben hat, insbesondere mit China. Und mein Eindruck ist, dass das auf jeden Fall die Produktion und die Geopolitik wieder verschärfen wird und China wird sich noch mehr Brasilien zuwenden. Das wiederum wird natürlich dazu führen, dass China sich auch abhängiger von Brasilien macht und ist auch nicht ohne Risiken in der Zukunft.
Eben, warum baut China nicht seine Sojabohnen selbst an? Die haben doch aberwitzig viel Land.
Witzigerweise kommt die Sojabohne ja aus China, ja?
Und, auch das noch.
Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, eigentlich 2/3 der Landfläche sind Hochland oder Wüste. Dazu kommt noch die Kulturrevolution unter Mao mit dem großen Sprung nach vorn, da wo man viele bäuerliche Betriebe quasi für die Stahlproduktion abgezogen hat. Und man hat damals auch so den Glauben gehabt, man müsste möglichst viel der Inputs, also Düngemittel, Pestizide auf die Felder hauen, um möglichst viel Ertrag zu gewinnen. Das ging aber irgendwann nach hinten los und man hat viel Landfläche erodiert, degradiert, die heute unbrauchbar ist. Man hat massive Flächen Wald abgeholzt, die nicht mehr für den, also für die Stahlproduktion hauptsächlich. Und das hat zur Ausbreitung von Wüsten geführt, die wichtige Landflächen ja quasi unbrauchbar gemacht haben. China hat dann gegengelenkt in den 80er Jahren mit der sogenannten grünen chinesischen Mauer und massiv wieder aufgeforstet. Und das sind alles Landflächen, die den Chinesen für die Agrarproduktion abhanden gekommen ist. Und China hat in dieser Kulturrevolution einen großen Sprung nach vorn, eine sehr, sehr große Hungersnot erlitten mit schätzungsweise mehreren Millionen Toten. Und das hat sich auch ins Kollektiv der Chinesen eingebrannt. Das heißt, die Chinesen tun für Ernährungssicherheit aktuell alles. Und dem zufolge wird auch der Klimawandel und dessen Ziele dann zurückgestellt. Und das hat großen globalen Einfluss, wenn dann natürlich China auf Shoppingtour geht und mit verschiedenen Initiativen versucht, die heimischen Bedarfe zu decken, sei es in Australien, in Südostasien, in Westafrika oder in Südamerika.
Das finde ich irritierend. Also gerade bei China. Wenn es irgendwo oder wenn ich irgendwo eine, wie Sie es eben nannten, elektrische Landwirtschaft erwarten würde, dann würde ich die in China erwarten.
Das tun sie auch.
Die haben die Ressourcen, okay.
Das tun sie auch, aber die Landfläche ist natürlich extrem limitiert. Ja, die urbanen Städte sind rapide gewachsen, die Bevölkerung ist rapide gewachsen. Das heißt, wir brauchen mehr Stadtfläche. Wir brauchen auch mehr Forstfläche, weil China die grüne Mauer aufbaut, um wieder aufzuforsten und sich gegen die Ausbreitung der Wüsten entgegenzustellen. Wir haben die Ausbreitung der Wüste, die noch dazu kommt, und wir haben das ganze Hochland, was für die Agrarproduktion oder für die Anbausorten nicht wirklich dienlich ist, nicht mehr viel Fläche übrig. Das heißt, China hat nur die Möglichkeit, dort massivst zu intensivieren. Und das tun sie im Moment, indem sie Produktion nach innen verlagern, indem sie die Intensivierung massiv hochfahren, indem sie genetisch modifizierte Pflanzen zulassen und die regulieren oder sehr stark deregulieren in diesem Bereich und natürlich auch die ariden Gebiete, die häufig unbrauchbar sind für die Agrarnutzung, zum Beispiel die Wüste Gobi, dass dann da wirklich Photovoltaikanlagen gebaut werden, um den Strombedarf nicht nur für China in der allgemeinen Nutzung zu nutzen, sondern auch gleich mit für die Indoor-Produktion. Und wir sehen, dass in den Gebieten häufig schon eine duale Nutzung besteht. Und China hat sich sehr ambitionierte Ziele gesetzt, was die Photovoltaik angeht. Sie möchten 2030 oder 35, glaube ich, ein Drittel ihres Stroms aus Erneuerbaren beziehen. Bei so einem Land ist das und der Größe und dem Bedarf ist das enorm. Und sie sind aktuell auf einem sehr guten Weg dorthin. Und wir hatten letztens ein bisschen gewitzelt in unserer Gruppe. China mausert sich aktuell schon zu sowas wie in einem Saudi-Arabien der Photovoltaik, weil sie aktuell diejenigen sind, die das am meisten ausbauen. Also rund 80% der Photovoltaik wird aktuell in China nicht nur hergestellt, sondern auch gleich verbaut.
Das klingt aber so, als wäre Klimaschutz in China eher der Beifang auf dem Weg zur Ernährungssicherheit.
Das könnte man so sehen. Ja, und ich denke auch, dass die wirtschaftlichen Interessen in China erstmal vorangestellt sind. Das ist ganz klar, dass das Land möchte es jetzt schaffen, diesen Sprung zur Industrienation, vielleicht auch zur Weltmacht, was sicherlich auch mit dazu beiträgt zur geopolitischen Unsicherheit aktuell, weil es die USA herausfordert. Aber natürlich in dem Land selber sich unheimlich viel technologischer Wandel vollzieht und an vielen Fronten und im Agrarbereich wird das auch so sein.
Jetzt haben wir so viel über Agrar und über Ernährung geredet. Schauen Sie sich eigentlich auch die andere Landnutzung an, also Straßenbau, Siedlungsbau und sowas? Oder ist das in diesem Kontext eher vernachlässigbar?
Ich schaue mir alle Landnutzung an und das ist immer ein Wechselspiel. Ich hatte ja gerade bei China so ein bisschen gesagt, da ist es recht eindrücklich, wenn die urbanen Flächen wachsen, wenn der Wald wächst, wenn diese Wüsten sich ausbreiten, dann es gibt nur 100% Landfläche, dann geht das auf Kosten einer anderen Landnutzung. Und das Urbanisierung ist global natürlich auch ein Phänomen, was wir sehen, insbesondere in Schwellenländern. Auch da sehen wir im periurbanen Gebiet natürlich ganz viel.
Periurban?
Periurban sind die Gebiete um die großen Siedlungen herum.
Ah, Speckgürtel.
Genau, die häufig eben halt auch für Landnutzung mal zur Verfügung standen, durch die Ausbreitung der Städten aber verdrängt werden, häufig weiter ins Hinterland gehen. Da treffen sie vielleicht auf Wälder, die wiederum abgeholzt werden für die Landnutzung. Die Wälder werden verdrängt und so weit frisst sich das immer durch. Und es ist häufig ein Wechselspiel, insbesondere Agrarnutzung und Forst ist bei uns ganz wichtiges Thema. Weil Forst auch rund ein oder Forstgebiete insgesamt oder Waldgebiete, nicht alles ist gemanagt, aber rund ein Drittel der Landfläche ist Forst.
In Deutschland?
Global.
Global.
Okay. Wir haben aber auch in Deutschland rund ein Drittel Forstfläche. Und genau, und da gibt es natürlich immer Nutzungsabwägung. Auch der Forst erfüllt viele unterschiedliche Funktionen, Artenerhalt, aber viele Flächen sind auch produktiv genutzt. Ja, wir brauchen Holz in vielen Alltagssituationen. Wir wollen aber auch den Wald quasi ertüchtigen, Kohlenstoff zu speichern. Wir müssen schauen, dass der Wald klimaresilient aufgestellt ist. Ich glaube, jeder weiß, wie der Thüringer Wald aktuell aussieht mit Monokulturen. Ja. Das heißt, auch da vollzieht sich ein Wandel und ich denke, auch da wird es ein gutes Stück in Richtung Technologisierung gehen, insbesondere durch Erdbeobachtung, den Zustand des Waldes genau kartieren und natürlich Abwägung treffen. Wie kann man Produktion nachhaltig gestalten? trotzdem mehr rausbekommen. Und ich denke, das große Wechselspiel wird sein, wie werden wir in Zukunft weniger Agrarflächen benötigen, um dem Wald mehr Raum zu geben, um vielleicht mehr Biodiversität, Artenschutz wieder anzusiedeln, um mehr als Kohlenstoffsenke zu fungieren, um mehr Kohlenstoff zu speichern und somit den Klimawandel zu verlangsamen.
Das alles, was wir jetzt in der letzten Stunde besprochen haben, klingt, als hätten wir nur Probleme. Läuft's irgendwo auch gut? Macht irgendwer es richtig?
Ich denke schon. Ich glaube, wir müssen ein bisschen anerkennen, dass insbesondere bei der Landnutzung, das sind Prozesse, die sich über viele Jahre und Jahrzehnte hinziehen werden. Und wir müssen uns eingestehen, dass die Probleme, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben, auch erst seit, naja, sagen wir mal 30, 35 Jahren wirklich so richtig bekannt sind, ja, den Klimawandel. Und wir befinden uns auch gesellschaftlich, technologisch auch in einem Wandel. Ja, wir haben viele neue Subtechnologien, die nicht nur jetzt im Agrarbereich oder in der Landnutzung auf uns schlagen, auch im Alltag, ja, die Digitalisierung, Energie nachhaltig zu gestalten. Diese Sachen kommen alle zusammen und dies ist erstmal eine Gemengelage, wo es sich nicht unbedingt als Problem bezeichnen würde, aber eine Unsicherheit. Und wir kennen die Zukunft noch nicht, weil alles aktuell im Wandel ist. Ich denke, das ist das, was die Leute ein bisschen nervös macht im Alltag. Aber ich denke, es gibt eine Vielzahl von Lösungsansätzen aktuell. Ein paar habe ich ja schon erwähnt, ne, wie man es vielleicht effizienter gestalten kann, ohne mehr Verbrauch zu haben, wie man dem Wald mehr Raum geben kann, wie man vielleicht diese Technologisierung auch hinschafft, was gleichbedeutend ist, vielleicht auch mit einer Intensivierung, aber nicht notwendigerweise die Umweltkonsequenzen hat, Lieferketten resilienter machen oder vielleicht auch global gucken, sich ein bisschen autonomer aufzustellen. Da gibt es schon viele Lösungsansätze, aber ich denke, die Prozesse werden dauern und wir kennen leider noch nicht das Ergebnis und die komplette Folgenabschätzung des Ganzen, was es heute so schwierig macht. Und ich denke, das wird in Zukunft das sein, die richtigen Lösungen mit den Win-Win-Win-Situationen herauszufinden. Und ich denke, das ist so der Forschungsbedarf für die nächsten Jahre. Das macht es auch so spannend.
Sind Sie gleichzeitig auch zuversichtlich?
Auf jeden Fall. Ich denke sehr progressiv. Das hat man mir vielleicht an manchen Stellen auch schon rausgehört. Viele Leute denken sich ja, Landwirtschaft müsste wieder so sein wie 1900. Back to the roots. Ich sehe das eher so ein bisschen back to the future. Ich glaube, wir brauchen einen Wandel, den wir der Gesellschaft erklären. Ich sehe insbesondere Politik in der Pflicht, das den Menschen klar zu machen, vor welchen Herausforderungen und Kompromissen wir stehen. Und dann bin ich auch ganz zuversichtlich, dass wir da eine Lösung finden werden, weil wir einfach viele Lösungen haben. Wir müssen uns als Gesellschaft nur ein bisschen klar machen, dass wir in dieser Phase der Lösungsfindung sind, die für alle dienlich ist, und ich bin mir absolut sicher, das liegt in der Natur des Menschen, dass wir Lösungen finden. Ganz großes Beispiel, die Covid-Krise, als wir vor dieser enormen Herausforderung standen, den Virus zu besiegen, hat man eigentlich gesehen, zu was die Menschheit in der Lage ist, und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden die anderen Probleme auch lösen.
Richard Fuchs, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.